Wir sind eine Gesellschaft und jeder möchte eine gute Zukunft haben. Das geht nur mit einem Miteinander. Das heißt, wenn wir alle natürlich unser Bestes geben, es ist genauso bei Umweltthemen wie auch Arbeitsthemen, Sozialstaat, wenn wir jeder einfach mit Freude unserem Gegenüber begegnen und auf Augenhöhe und einfach jeden Tag versuchen, unser Bestes zu geben und nicht nur an uns zu denken, können wir einfach als Staat und als Menschen wachsen.
Hallo und herzlich willkommen zu Episode 19 von Gemeinsam Zukunft gestalten. Mein Name ist Daniela Lucia Bichl. Ich bin Community Managerin der ÖJAB und hoste diesen Podcast. In der heutigen Episode, da geht es um den akuten Fachkräftemangel, der, glaube ich, mittlerweile für die meisten von uns in den unterschiedlichsten Lebensbereichen doch spürbar geworden ist. Und ich freue mich sehr, dass unsere CEO Monika Schüssler und ich zu diesem Thema eine Expertin der WKO begrüßen durften, Julia Moreno-Hasenöhrl. Ihre Expertisen sind insbesondere die Fachkräftesicherung, qualifizierte Zuwanderung und New Work. Genau diesen lösungsorientierten Ansatz der Fachkräftesicherung haben wir aufgegriffen und gemeinsam aus unterschiedlichen Perspektiven diskutiert, wie wir der aktuellen Situation begegnen können. Das heutige Gespräch, das ist zum Teil ein wenig philosophisch. Wir teilen Beispiele aus der Praxis und konnten über den ein oder anderen Fun Fact auch gemeinsam lachen. Ich wünsche euch viel Freude beim Hören der heutigen Episode Fachkräfte sichern.
Gemeinsam
Zukunft
gestalten.
Der ÖJAB-Podcast. Hallo, liebe ÖJAB-Community und herzlich willkommen. Neben mir und unserer CEO Monika Schüssler, da hat heute Platz genommen die Julia Moreno-Hasenöhrl von der Wirtschaftskammer Österreich. Hallo, liebe Julia.
Freut mich, dass ich da sein kann.
Wir freuen uns natürlich auch, dass du dir Zeit genommen hast und wir hier heute bei Sonnenschein im 6. Stock von unserem Pflegewohnhaus Neumargareten zusammensitzen und auch schon den Ausblick in unser schönes Wien genossen haben gemeinsam und auch natürlich uns schon ein bisschen eingegroovt haben auf das Gespräch heute. Zu dir, liebe Julia, du bist stellvertretende Abteilungsleiterin für Sozial- und Gesundheitspolitik bei der Wirtschaftskammer Österreich. Deine Expertisen sind insbesondere Fachkräftesicherung, qualifizierte Zuwanderung, New Work und du leitest auch das Programm Mentoring für Migrantinnen, wozu wir dann später sicher noch im Detail kommen werden. Heute, da sprechen wir über ein Thema, das uns mittlerweile, glaube ich, kann ich sagen, alle in der Gesellschaft betrifft oder für uns alle schon spürbar ist in den unterschiedlichsten Bereichen und das ist der Fachkräftemangel bzw. die Fachkräftesicherung. Und da wollen wir natürlich auch über unsere Erfahrungen in der ÖJAB, aber auch dich über deine Expertisen dazu fragen, liebe Julia, wie wir da gemeinsam Zukunft gestalten können und diesem Fachkräftemangel auch entgegenwirken können. Aber bevor wir in das Thema einsteigen, da möchte ich dir wie auch all unseren anderen Gästen die Möglichkeit geben, dich unseren HörerInnen selber vorzustellen.
Sehr gut, ja, danke noch einmal. Ich meine, du hast meine Position eh schon sehr schön wiedergegeben. Da vielleicht nur ein bisschen hineingehend. Ich darf ein Team von Mitarbeiterinnen leiten, die sich mit dem Thema Arbeitsmarkt und Fachkräfte vor allem beschäftigen und habe dort die Möglichkeit, wirklich eines unserer Kernthemen für den Standort Österreich und für unseren Wohlstand aktiv zu betreiben, was sehr bereichernd ist. Also da geht es nicht nur darum, politische Forderungen einzubringen und umzusetzen, sondern auch wirklich aktiv Projekte umzusetzen, die dann einen Mehrwert schaffen. Eben ganz konkret, wie du genannt hast, Mentoring für Migrantinnen oder unsere internationale Fachkräfteoffensive. Und es ist ein sehr vielseitiger Job, den ich schon seit vielen Jahren machen darf und der mir sehr Spaß macht.
Zum Einstieg in das Thema ganz allgemein zum Fachkräftemangel. Also ich darf da auch dich, Julia, zitieren. Aktuell sind über 200.000 Jobs unbesetzt. Eine Entspannung der Lage ist nicht wirklich in Sicht, jetzt auch wenn wir auf die Pensionierungswelle blicken von der Babyboomer-Generation. Und bis 2040, da könnte sich diese Zahl auf 360.000 erhöhen. Also eine wirklich beeindruckende Zahl. Ich habe auch vorhin erwähnt, dass es im Alltag auch schon glaube ich, für die meisten spürbar ist, wenn ich da jetzt an mich selber denke, zum Beispiel die ausgedünnten Intervalle jetzt im öffentlichen Nahverkehr. Die Wiener Linien haben das aber auch sehr transparent, muss ich sagen, auch kommuniziert, dass es da einfach Stellen sind, die nachzubesetzen sind und deshalb jetzt auch auf die Straßenbahn mal länger gewartet werden muss. Oder an den Schulen der Lehrermangel, das ist für uns oder für mich als Mutter, merke ich da auch schon, dass es da schon Probleme gibt tatsächlich bei den Kindern und ja, gesperrte Betten in den Spitälern, in den Pflegeeinrichtungen. Also ich glaube, in irgendeinem Bereich betrifft es die eine oder andere Person auf jeden Fall. Die Frage wäre da jetzt von mir, wie beeinflusst der Arbeits- und Fachkräftemangel aktuell unseren Alltag in Österreich?
Ja, du hast es eh schon sehr schön gesagt. Ich glaube, es ist, jeder von uns spürt schon in seinem Arbeitsalltag, sei es jetzt eben öffentlicher Verkehr, sei es Lehrermangel, sei es länger auf den Handwerker warten oder auf einen Arztbesuch. Das ist einfach schon ein Faktum, was da ist. Wir sehen es am Arbeitsmarkt aktuell. Es ist jetzt, die offenen Stellen sind ein bisschen wieder zurückgegangen. Es ist jetzt ein bisschen wirtschaftliche Rezession, aber man merkt es auch sehr stark bei den Unternehmen, die auch, obwohl die Auslastung nicht vollgegeben ist, eigentlich niemanden kündigen wollen, weil sie einfach auch diese Angst haben, dass sie die dann nicht mehr zurückbekommen. Und es ist eigentlich ganz klar, die Demografie geht in Österreich in eine Richtung und das ist zwar, wir wachsen, aber wir wachsen ins Alter. Also wir werden zwar mehr in Österreich, aber wir wachsen im Bereich 65 plus. Und gleichzeitig haben wir einfach viel mehr potenziell Erwerbstätige weniger. Also da vielleicht nur in zwei Zahlen, um das zu veranschaulichen. Prognostiziert immer die Statistik Austria. Wir haben bis 2040 um über 800.000 65-Plus-Jährige mehr, die in Österreich leben, die natürlich versorgt werden müssen, die Dienstleistungen in Anspruch nehmen, die konsumieren, die wahrscheinlich auch einmal am Pfleger, Pflegerin brauchen oder am Pflegeheim, die natürlich auch zum Arzt gehen. Und gleichzeitig nimmt aber die Bevölkerung 20 bis 64 Jahre nimmt um rund 260.000 Personen ab. Das sind die, die potenziell arbeiten könnten, was ja nicht heißt, dass sie wirklich auch arbeiten, weil wir haben noch immer eine recht hohe Arbeitslosigkeit in Österreich oder auch Weiterbildung. Das heißt, da kommt ein riesiges Problem auf uns zu, was wir aber jetzt schon merken. Und darum sagen wir als Wirtschaftskammer wirklich, es brennt der Hut und wir müssen jetzt wirklich alle Hebel in Bewegung setzen, um das zu lösen, weil ja sehr viele Maßnahmen auch langfristig erst wirken. Das heißt, wir schauen uns das sehr umfassend auch an. Und in allen Bereichen, da geht es um Bereich Bildung, um natürlich Arbeitsmarkt, Integration von Migrantinnen, von Flüchtlingen, eben aber auch qualifizierte Zuwanderung.
Da ergibt sich bei mir, wenn ich dir so zuhöre, liebe Julia, ergibt sich mir eine recht kritische Frage, die ich einfach so völlig nebulos oder nicht nebulos in den Äther stellen möchte. Das Thema... Also wenn man jetzt uns in Österreich anschaut oder generell uns in Europa, und damit meine ich jetzt nicht nur Österreich, sondern tatsächlich uns in Europa, war ja bekannt. Also eine Bevölkerungsentwicklung lässt sich ja vorhersagen, denn wir kennen ja die Geburten in einem Jahr 1970, 1980, 1990, das kann man sich post hoc, das Statistik Austria genannte, anschauen. Das heißt, das Thema war absehbar. Vorauskalkulierbar auf Jahrzehnte. Warum ist denn da nicht früher was passiert? Also wir haben die Experten
da. Ich bin jetzt mal kritisch, oder? Nein, du, wenn es nach mir ginge, wäre schon viel früher was gegangen. Ja. Wir haben das als Wirtschaftskammer Österreich sehr, sehr früh aufgegriffen, das Thema, wie es noch nicht vielleicht so präsent im Alltag war. Also wir haben seit, ich glaube 2017, 16 haben wir eine Fachkräftesicherungsstrategie ins Leben gerufen, wo wir uns auch mit einer Unternehmensbefragung des unternehmensseitig näher anschauen und unsere Maßnahmen darauf aufbauen. Das Ding ist aber, wir sind eine Organisation, aber wir sind nicht die Regierung. Mhm. Es ist natürlich in Österreich, so wie in jedem Land, wir sind sehr stark natürlich von Wahlen getrieben. Es zählen natürlich unterschiedliche Interessen. Es sind gewisse Sachen, über die kann man fachlich gut diskutieren, wie zum Beispiel länger arbeiten, Pensionsanpassung, Arbeitszeit, überregionale Vermittlung, wie stark muss man eingreifen, wenn ein Arbeitsmarkt zum Beispiel in Wien sehr viele Arbeitslose hat, aber alle offenen Stellen sind eher im Westen. Mhm. Aber es sind alles natürlich sehr herausfordernde Maßnahmen, die in das Leben von Menschen eingreifen. Und das greift nicht jeder Politiker, nicht jede Politikerin gerne an. Und was auch dazu kommt, ist eben, wenn man, ich habe die Demografie erwähnt, das ist natürlich die, eine der größeren Wahlgruppen, die in den nächsten Jahren auch mehr wachsen wird, sind die Pensionistinnen.
Ja.
Das heißt, die bestimmen sehr stark natürlich auch unsere Politik und vollkommen verständlich. Jeder schaut natürlich auch auf seine Lebensumstände, aber jeder wählt natürlich auch dann auch eine Partei, die seine persönlichen Lebensumstände oder vielleicht die seiner Familie auch verbessert. Das ist ein ganz normaler Umstand, aber natürlich kommen die Jüngeren kommen allein von demografisch gesehen von der Demokratie weniger vor. Also sie haben weniger Macht auch bei den Wahlen, weil sie einfach weniger werden.
Das sind aber die Menschen, um deren Zukunft es geht. Das ist eigentlich also man könnte es interessant sagen, aber in Wahrheit ist es ein Gap, eine Thematik, der Probleme aufwirft oder die Probleme aufwirft. Und ich habe vorhin als CEO, als Unternehmerin gefragt, also tatsächlich als ein Mensch, der ein großes Unternehmen leitet. Und wir leiden natürlich unter diesem Fachkräftemangel genauso. Und natürlich setzt man sich dann hin und macht sich Gedanken und denkt sich, lieber Himmel, warum ist da nicht früher was passiert?
Aber vielleicht darf ich da eine Frage einwerfen. Wie geht's denn im Vergleich dazu den anderen EU-Ländern? Wurden da schon früher Maßnahmen ergriffen?
Es ist in ganz Europa, ich meine, man sagt recht einfach gesehen, Europa ist ein alternder Kontinent. Also es betrifft jedes Land. Es gibt vielleicht mit Spanien, Griechenland noch ein bisschen Ausnahmen, wo vielleicht mehr Jugendliche sind, aber auch sehr hoch die Jugendarbeitslosigkeit. Aber an sich altert Europa. Das ist einfach ganz klar in jedem Land. Es ist seit Jahrzehnten die Geburtenrate gesunken. Das ist einfach das Faktum. Die Gründe sind persönlicher Natur und kultureller Natur und das hat natürlich Auswirkungen. Und die Auswirkungen kommen immer erst ein paar Jahrzehnte später und das merken wir jetzt. Die Deutschland zum Beispiel als Vergleich ist ein Land, die haben viel früher als wir jetzt zumindest als Österreich wirklich gesamtstaatlich gesagt, also offiziell, wir haben einen Fachkräfte- einen Arbeitskräftemangel und wir gehen den an. Also da gibt's auch schon seit sicher 10 Jahren auch eine große Strategie zur Anwerbung von Fachkräften aus Drittstaaten, wo man auch hergeht und den Arbeitsstandort Deutschland bewirbt. Das ist wirklich politisch auch, außer vielleicht AfD, ist das anerkannt. Mhm. Da gibt's keine Diskussion darüber. Und auch vielmehr vom Großteil der politischen Gesellschaft auch die Maßnahmen, dass auch Migrantinnen und auch Flüchtlinge besser in den Arbeitsmarkt integriert werden müssen. Also da sind sie in der Hinsicht politisch schon weiter als wir, wo wir noch immer diskutieren über, brauchen wir Zuwanderung, sind wir ein Zuwanderungsland? Also das steckt man auch immer in diesen Grunddiskussionen.
Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, jetzt ad hoc, muss ich ehrlich sagen, weil es ist jetzt tatsächlich, jetzt sind wir eh schon so zeitversetzt damit konfrontiert, aber man muss noch immer überlegen oder diskutieren, aber wir werden das jetzt natürlich jetzt da in der Sekunde nicht lösen. Aber.
Nein, das werden wir nicht, lieber Dani, ich kann dich nicht einmal trösten, ich kann etwas Relativierendes vielleicht dazu sagen, dass... Die Julia hat das ausgeführt. Politik gehorcht natürlich auch immer Wählerströmen und gehorcht natürlich auch immer Wahlzyklen. Ja. Du hast vorher gesagt, wir sind ein alternder Kontinent. Ich bin jetzt 52 Jahre alt, fühle mich jetzt nicht wirklich alt, gebe mich hoffentlich auch nicht so. Aber wenn ich das höre, dann, ja, dann kann ich da beipflichten. Japan ist ja auch so ein nicht alternder Kontinent, aber alternder Staat. Ja. Und man kann das jetzt natürlich, wenn man einen Zoom-out macht, ja, und sich so den ganzen Erdball anschaut, dann gibt es einfach junge, aufstrebende Nationen oder Kontinente und dann gibt es auch alternde. Ich lasse das jetzt mal bei dem Wort. Alternde Kontinente. Ich wehre mich halt, also die Unternehmerin in mir, ja, wehrt sich halt dagegen, dass man diskutiert, weil ich bin auch so der Typ, der sagt, okay, jetzt machen wir's, haben wir gute Lösung, ziehen wir alle mit ein, legen wir los. Ja. Und deswegen bin ich dann immer wieder froh, wenn ich höre, dass es schon Institutionen gibt, die auch Dinge vorantreiben, Druck machen, Bewusstheit schaffen, aufzeigen, informieren und auch bereit sind, zu uns in einen Podcast zu kommen. Danke dir. Ja.
Auch einfach selber Initiativen ins Leben zu rufen, zu ergreifen. Ja. Und da werde ich dir oder möchte ich dir auch gleich, Monika, die Gelegenheit geben, auch zu erzählen, was wir in der ÖJAB, wir machen uns ja auch natürlich Gedanken um den Pflegenotstand. Mhm. Es ist jetzt kein schöner Begriff, aber es beschreibt sehr treffend die Situation einfach oder wo wir hinsteuern. Wenn wir jetzt uns das Thema Pflege jetzt näher anschauen, Julia, du hast ja schon erwähnt, wir haben eine alternde Gesellschaft. Das heißt, es sind viele Menschen, die dann auch in Zukunft dann natürlich auch einen Pflegeplatz brauchen werden oder mehr Versorgung in welcher Form auch immer. Und ich habe heute dazu ganz aktuell mit einem Experten, Andreas Gruber, telefoniert, der im Bereich Seniorinnenimmobilien, aber auch zum Thema Pflege, das sehr fachkundig ist. Und er hat mir das folgende Zahlen genannt. Für das Jahr 2030 werden 76.000 Pflegefachkräfte gebraucht. Da ist das schon mit einkalkuliert, mit alternder Gesellschaft und Menschen, die dann in Pension schon sind oder Pflege einfach brauchen. Aus eigener Kraft hier in Österreich werden wir es schaffen, maximal 40.000 Pflegefachkräfte zu stellen. Wer ein bisschen was von Mathematik versteht, der wird bemerken, dass sich das nicht ganz ausgeht und dass da ein Gap ist und auch alle Bemühungen auszubilden. Er hat mir gesagt, also in Österreich bilden wir maximal 5.000 Pflegekräfte aus im Jahr. Das ist natürlich für uns hier in der ÖJAB sehr relevant. Wir befinden uns jetzt auch in einem Pflegewohnhaus hier in Neumargareten und sind damit auch konfrontiert natürlich mit diesem Mangel an Pflegefachkräften. Monika, möchtest du erzählen, was von der Pflegeschule konkret, die wir da ins Leben gerufen haben?
Ja, die Not war groß die letzten Jahre und damit auch die Verzweiflung bei uns, weil wir unsere Pflegewohnhäuser, wir sind jetzt kein großer Träger, aber wir haben mittlerweile 4 Standorte und diese sind sehr groß. Also wir betreiben nicht Standorte mit 35 oder 40 Betten, sondern dieses Haus hat zum Beispiel 214 Betten. Also es ist eines der größten Pflegewohnhäuser in Wien. Und hier arbeiten 200 Menschen. Damit sind ja, also jetzt wenn wir bei diesem Standort bleiben, hier in Neumargareten über 400 Menschen, die hier wohnen und arbeiten. Also ein großes Haus und wir haben hier sehr gewachsene Teamstrukturen. Die Teams bestehen teilweise seit 20, 25 Jahren. Die Menschen fühlen sich Gott sei Dank sehr wohl bei uns. Und wenn dann jemand in Pension geht oder wenn dann jemand zum Beispiel auch krank wird oder in Karenz geht, ja, und wir dann nachbesetzen wollen, dann war die Not 2018 bereits so groß, dass wir uns zusammengesetzt haben und gesagt haben, was machen wir? Und ich habe gesagt, ich hätte gerne eine eigene Pflegeschule. Dann habe ich das unserer Stellvertreterin, jetzt habe ich einen Frosch im Hals, unserer stellvertretenden Bereichsleitung, stellvertretende Geschäftsführerin, Entschuldigung, und Bereichsleitung für den Bereich Pflege gesagt, dass, sie heißt auch Monika, gesagt, dass ich das gerne machen würde. Und dann hat sie zu mir gesagt, echt jetzt, das ist schon so lange ein Traum von mir, dass wir eine eigene Pflegeschule haben. Das war dann, wie wir diese Gespräche geführt haben, was Mitte 2018. Und dann haben wir begonnen, den Kundigungen einzuziehen. Und dann haben wir festgestellt, wir sind ein kleiner Träger im Vergleich zu großen anderen sozialen Organisationen. Wir sind, würde ich uns so im Mittelfeld einschätzen. Ja, dann haben wir festgestellt, was alles zu tun ist. Und dann haben wir es gemacht. Und dann kam die Pandemie. Und eröffnet eröffnet, das muss man sich jetzt vorstellen, eröffnet hat unser erster Kurs. Und wir haben uns jener Berufsgruppe gewidmet, wo es die größte Not gab und gibt, in Wien wohlgemerkt, ist in Salzburg anders zum Beispiel. Und in Wien fehlen Pflegeassistenten am stärksten. Und in Salzburg sind es zum Beispiel Diplom- und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen. Und somit haben wir mit dem ersten Kurs, wir werden das expandieren, mit Pflegeassistenz begonnen am 2. November, wenn ihr euch erinnert, 2. November 2020, war erstens Lockdown. Und zwei Tage später war, glaube ich, am 4. November war der Terroranschlag in Wien. Ja. Also wir haben unter Bedingungen gestartet, die waren einfach ja, breathtaking, atemberaubend. Im Distance Learning, jetzt mittlerweile haben wir den 4. Lehrgang, der startet und wir werden heuer zeitversetzt mit einem 2. beginnen. Wir werden uns um weitere Kurse bemühen, wie Heimhelferinnen. Und der Hintergedanke war, ja, wir wollen ausbilden, und zwar für uns und unser eigenes Personal. Und wir haben Kontakte aufgenommen mit anderen Trägerorganisationen, haben sie informiert, dass wir auch ausbilden. Und die buchen sich ihre Personen, die in diesen Kursen sind, bei uns bereits mit Kursbeginn. Ja. Und da gibt es andere Pflegeschulen in Österreich oder auch hier in Wien, die natürlich sehr viel größer sind und dann zum Beispiel auch für den diplomierten Personenkreis ausbilden, also diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerinnen. Aber es gibt auch Schulen und die machen dann so im Schnitt 5 bis 7 Kurse. Das ist das, was möglich ist. Wenn du 5 Kurse machst, mal 25, ich möchte jetzt auf die Zahlen zurückkommen, die du genannt hast, Dani. Also wenn du 5 Kurse machst, mal 25, 28 Teilnehmerinnen, das ist so eine Klassengröße, dann bildest du 125, 130 Personen aus und da bist du schon eine große Pflegeschule. Deswegen habe ich vorhin gesagt, die 5.000, die du genannt hast, das ist schon der Best Case und die Kapazität, die wir ausbilden können, wenn alle bestehenden Pflegeschulen alle Kurse fahren, die sie fahren könnten. Was sie aber nicht machen, weil die Kurse, das weiß ich jetzt wieder aus Salzburg, dort haben wir auch eine Einrichtung, nicht zustande kommen, weil sich nicht ausreichend Menschen melden. Ja?
Die diese Ausbildung machen
möchten. Und das hat wieder ganz unterschiedliche Gründe. Also ich kann ja nur unsere Erfahrung, wir sind keine Experten, ich kann nur unsere Erfahrung nennen, die sich aus Gesprächen ergeben hat, weil ich ein neugieriger Mensch bin und die Leute frage oder die Pflegeschulbetreiberinnen frage. Die Wiener jetzt gerade nicht, die Salzburger gerade aktuell, weil ich gerade im Jahr 2023 viel in Salzburg unterwegs war. Und da ist es tatsächlich so, dass in dieser Region, und ich weiß nicht, das müssen wir wieder die Julia fragen, weil ich nicht weiß, ob das ein regionales Thema ist oder nicht. Ich kann nur ein Beispiel liefern. In dieser Region, also in der Region Salzburg, ist es so, dass die Menschen eine Phase hatten oder eine Zeit hatten, wo sie in dieses Berufsbild, das war nach der Pandemie, nicht hinein wollten. Weil während der Pandemie das Image dieses Berufsbildes gelitten hat, weil die Menschen sich bewusst geworden sind, wie exponiert sie auch sind, wenn es Krankheiten gibt oder wenn es Infektionswellen gibt, weil sie gelernt haben, dass die Arbeitsbelastung in diesen Berufen tatsächlich eine große ist. Das ist das, was uns, glaube ich, als Gesellschaft überhaupt nicht bewusst war, dass Menschen, die 20 Jahre oder 25 Jahre in der Pflege arbeiten, tatsächlich einfach Themen kriegen. Und zwar, die kriegen Kniethemen, die kriegen Hüftthemen, die kriegen Ellbogenthemen, die kriegen Schulterthemen, die kriegen HWS oder LWS-Themen, also Halswirbelsäule oder Lendenwirbelsäule. Die kriegen Knochenmarksödeme. Das ist ein Beruf, der nutzt körperlich ab. Und dem dürfen wir in irgendeiner Form Rechnung tragen. Und ich bin deswegen auch so froh, dass wir darüber reden. Deswegen nutze ich die Gelegenheit, außer du schneidest das raus.
Nein, das würde ich nicht rausschneiden, weil du hast mir die nächste Frage da eigentlich schon vorweggenommen. Weil bei all den Zahlen, die wir immer wieder nennen und Personen, die wir brauchen in dem Beruf, ist natürlich auch die Aufwertung und die Attraktivität dieses Berufsbildes ja auch entscheidend. Und ich habe mir da gestern einen deutschen Podcast von der Tagesschau angehört. Auch eine Empfehlung zu ganz vielen verschiedenen Themen gebe ich, glaube ich, in die Shownotes rein. Jedenfalls, da gibt es einen Zukunftspodcast, der nennt sich Mal angenommen. Und da werden Gedankenexperimente durchgespielt. Und da habe ich mir die Folge angehört, fairer Lohn in der Pflege, was dann? Und natürlich ist die Entlohnung, die finanzielle Entlohnung, ja auch ein Thema. Und da wollte ich euch beide fragen, glaubt ihr, dass der Pflegeberuf derzeit fair entlohnt wird?
Ich kann die Sichten einnehmen aus der Arbeitgeberinnenseite. Und damit natürlich auch, aus der Seite der Sozialverbände, das spielt da hinein. Wir sind im Kollektivvertrag in der Pflege entweder in der Sozialwirtschaft Österreich. Das ist prinzipiell ein sehr guter Kollektivvertrag. Das muss man mal laut und deutlich sagen. Es haben dann viele Trägerorganisationen oder viele große Unternehmungen auch ihre eigenen Kollektivverträge, die in einer Range sind, so würde ich das jetzt einmal vorsichtig sagen wollen, die sehr gut ist. Wir haben von unserem Kollektivvertrag, glaube ich, auch oder in diesem Kollektivvertrag eine Vorreiterrolle für Österreich, die schwierig, die wie alles im Leben ist, auch das zwiegespalten, die schwierig ist in der jetzigen Situation. Das ist ein Kollektivvertrag, wo die Gewerkschaften das langfristige Ziel ausgegeben haben, dass es in Richtung 35-Stunden-Woche gehen soll. Wir sind haben diesen Kollektivvertrag, in dem sind rund 170.000 Menschen in Österreich beschäftigt. Ja. Das ist ein Kollektivvertrag, wo mittlerweile 37-Stunden-Woche angeboten wird. Damit sind wir in der Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich Vorreiterinnen. Das kann ich ein persönliches Statement sagen, wenn es in Richtung Life-Life-Balance geht. Ja, weil Arbeitszeit ist ja auch Lebenszeit. Dann sage ich wunderbar als Mensch, Monika Schüssler. Als CEO sage ich, das muss irgendjemand zahlen.
Genau, wer zahlt das Ganze?
Und dann sage ich als Unternehmerin, denke ich mir, hat Vater Staat so viel Geld? Ja. Dann denke ich mir wieder, also es gibt ja ganz viele Aspekte, dann denke ich mir wieder, wenn jeder von uns weniger Stunden in der Pflege arbeitet, dann ist das für die Arbeitskraft oder für die Arbeitnehmerin eine wunderschöne Situation. Wenn ich aber weniger Stunden pro Person arbeiten lasse oder das mehr oder weniger gesetzlich so verankere, dann brauche ich mehr Arbeitskräfte. Und das in einer Zeit, wo wir einen Arbeitskräftemangel haben oder Fachkräftesicherung, habe ich jetzt gehört, in der Vorbereitung zum Podcast kurz davor, lerne dazu, betreiben müssen, um als Standort auch attraktiv zu bleiben für Unternehmen, für Menschen, die hier leben wollen, weil sie auch im Alter dann versorgt werden wollen. Das ist die Quadratur des Kreises, die hier zu bewerkstelligen ist.
Ich frage mich das auch oft, weil ich mir denke, auf der einen Seite ja weniger Stunden, weniger Arbeitskraft, die dann wirklich zum Einsatz kommt. Oft denke ich mir aber langfristig gedacht, ob das nicht doch trotzdem die bessere Option ist, weil Menschen dann noch länger diesen Beruf ausüben können und wollen.
Ist es mit Sicherung da? Mit Sicherheit, Dani. Glaube ich, geht aber nur dann, wenn wir eine geordnete, eine forcierte, eine gut gemanagte Zuwanderung haben. Und da meiner Ansicht nach führt kein Weg dran vorbei. Brauchen wir auch nicht diskutieren. Also wenn es in Richtung Qualität im Berufsbild gehen soll, wofür ich wäre. Weil so attraktiviert man mitunter auch ein Berufsbild. Also Geld ist eines, deine Frage war ja ursprünglich, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, die Bezahlung.
Ja. Die Bezahlung, ja.
Also ich glaube, dass wir hier noch nachdenken dürfen. Ich glaube aber nicht, dass es über die Geldschiene alleine geht. Ich bringe jetzt noch einen Parameter hinein. Menschen, die in diesem Berufsbild arbeiten, sind Menschen, die sozial orientiert sind. Menschen, die sozial orientiert sind, weil sie im Sozialbereich arbeiten, haben als Motivationsfaktoren nicht nur Geld, sondern sie brauchen Zufriedenheit am Arbeitsplatz, sie brauchen familiäre oder wohlwollende, wertschätzende Arbeitsbedingungen, sie brauchen Arbeitszeitmodelle, die ihnen entgegenkommen, weil wenn sie soziale Menschen sind, legen sie auch Wert auf ihre Familie. Familie ist diesen Menschen sehr wichtig. Und damit dürfen die Arbeitsplatzmodelle auf der einen Seite, die Arbeitszeitmodelle auf der dritten Seite und natürlich auch monetäre Abgeltungen diesem Setting, so würde ich es jetzt mal nennen wollen, angepasst werden. Da dürfen wir, glaube ich, noch nachschärfen. wenn uns das Thema wichtig ist, und das ist für mich eine moralische oder eine ethische Frage, wir versorgen hier eine Generation oder bieten ihnen Sicherheit im Alter, die unser Land aufgebaut haben. Also das hat für mich auch einen Aspekt eines Generationenvertragsthemas.
Eins, was du gesagt hast, Monika, ist ganz klar, wer zahlt's? Das ist am Ende egal, ob jetzt Konsument, Staat, Unternehmen, es muss am Ende, muss alles, was wir anbieten an Produkt, an Dienstleistung, muss gezahlt werden. Und es muss ein Mehrwert entstehen, weil sonst finanziert sich unser Sozialsystem nicht. Das heißt, da sind wir eingegrenzt. Mhm. Gleichzeitig haben wir auch, und das ist eben auch ein Fakt, was wir schon gesehen haben, wir haben einen riesen Wettbewerb der unterschiedlichen Branchen untereinander. Das heißt, es gibt natürlich dann die Industrie, die produziert natürlich mehr, hat vielleicht mehr anzubieten, zahlt ein bisschen höhere Löhne, es gibt IT, und jeder dieser Branchen wirbt natürlich um junge Leute. Jeder macht, so wie eure jetzt Pflegeschule, macht Initiativen, IT-Ausbildungsinitiative, versucht Leute zu gewinnen für ihre Branche. Und das macht's aber, das macht das Ganze nicht leichter, weil wir halt, natürlich kann jetzt, und es gibt gute Beispiele, wo zum Beispiel eine 4-Tage-Woche, muss man auch dazu sagen, mit vollem Lohnausgleich, weil es gibt viele 4-Tage-Wochen, wo einfach die Arbeitszeit verlegt wird. Es gibt Unternehmen, wo das funktioniert hat. Voraussetzung ist, die Produktivität muss steigen. Es gibt viele Branchen, wie du gesagt hast, im Pflege zum Beispiel, das ist ein 24-7-Job. Wenn ich reduziere, brauche ich mehr Leute, die dann diese Reduktion abdecken. Und das führt gesamtwirtschaftlich, gesamtstaatlich gesehen zu einem Problem, weil wir einfach weniger potenzielle Arbeitskräfte in Österreich haben. Und wenn ich reduziere, schaffe ich dadurch eigentlich mehr Nachfrage. Ich brauche mehr Leute, die das abdecken. Und ich kann nicht, bei Pflege, ich kann nicht mehr Produktivität hineingeben. Oder ich kann im Kaffeehaus vielleicht ein paar Unschärfen nachschärfen, aber ich kann nicht pro Tag mehr Tassen Kaffee ausgeben. Es gibt irgendwo Grenzen oder am Laufband oder wenn was produziert wird, ich kann nicht mehr, was vor mir steht, Gläser pro Tag produzieren, damit ich mehr verkaufen kann und die Zeitreduktion auch wieder hineinbringen. Da sind wir einfach begrenzt in Österreich und da müssen wir schon aufpassen, weil wir sind nicht eine Insel der Seligen, wir leben in einer globalen Welt und wir konkurrieren nicht nur mit europäischen Ländern, sondern wir konkurrieren ganz stark auch mit asiatischen Ländern, die wirklich wirtschaftlich steigen und wir müssen einfach noch wettbewerbsfähig sein. Überall natürlich in Berufen, wo es um Menschen geht, kommt sehr viel noch Humanitäres oder dazu, was das Ganze natürlich dann schwieriger macht, weil ja, was die Pflegekräfte die Pflegerinnen leisten, ist eine so wichtige Aufgabe, genauso wie zum Beispiel Pädagoginnen, Lehrerinnen. Das sind so essentielle Aufgaben, die uns als Gesellschaft einfach prägen und die wir brauchen. Und wenn man es so betrachtet, das, ja, natürlich sind die super wichtig. Und theoretisch müsste man sagen, müsste das am besten bezahlt werden, weil die so wichtig sind. Aber es ist halt einfach, wir leben in einem Wirtschaftssystem, was nicht nach dem geht, sondern was nach anderen Parametern geht. Und bei Pflege oder das ganze Gesundheitssystem sind wir natürlich sehr stark auf den Staat angewiesen. Das heißt, da wieder auch an staatlichen Einnahmen. Das heißt, je mehr wir natürlich auch, je weniger Leute arbeiten, je weniger Steuern wir dadurch haben, desto weniger hat der Staat auch zum Vergeben, zum Fördern. Und das wird einfach zu einem Problem, auch vor allem demografisch gesehen, je mehr ältere Leute wir haben, die dann eigentlich Sozialempfänger sind.
Ja, aber ist dann Zuwanderung, also siehst du eine andere Lösung als eine kontrollierte oder eine orchestrierte oder eine, wie sagt man das, gestützte oder strategisch, weiß ich nicht, geführte Zuwanderung, siehst du da andere Möglichkeiten? Ich nicht.
Demografie basiert auf drei Parametern. Geburten, Sterbefälle und Zuwanderung. Das heißt, an denen, gut, Sterbefälle kann man wenig drehen, außer Gesundheit stärken und schauen, dass wir länger leben. Führt natürlich gleichzeitig auch wieder zu Problemen. Je länger wir leben, haben wir auch mehr Bedarf. Aber das heißt, man kann an Geburten drehen, das ist eine Sache, kann man wenig machen. Das ist einfach eine persönliche Entscheidung. Man kann es staatlich mit finanziellen Förderungen, ausreichend Kinderbetreuung, kann man es natürlich fördern, aber niemand kann jetzt, der Staat kann nicht hergehen und sagen, ihr müsst jetzt alle 2 Kinder oder mehr bekommen. Und nur um den eben zum letzten Punkt zurückkommen, Migration ist halt der große Hebel. Und da müssen wir halt aufpassen, weil es ist sehr viel von der Migration nach Österreich, aber grundsätzlich ist nicht gesteuert. Also es ist natürlich sehr viel EU-Binnenmigration, da können wir wenig steuern. Die sind zum Teil wirklich eher höher qualifizierte, also es ist eigentlich ja ein Mehrwert und es ist sehr viel natürlich als Menschenrecht auch oder ist es Fluchtmigration. Und das Einzige, was wir wirklich rechtlich steuern können, ist die qualifizierte Zuwanderung, die Arbeitsmigration im Rahmen der Rot-Weiß-Rot-Karte. Und da müssen wir halt schon ausbauen. Also das ist essentiell, um einfach die Arbeitsplätze auch zu besetzen. Und da geht es sehr stark auch nämlich wir haben jetzt sehr viel über an sich Personen in Österreich und Mismatch dahingehend gesprochen, aber es geht sehr stark auch um einen fachlichen Mismatch. Wir haben natürlich, und niemand kann jetzt, man kann Initiativen setzen, aber es ändern sich die Berufe und wir haben halt zum Teil, hätten wir mehr Leute, aber die sind dann fachlich nicht in dem Bereich, wo man sie bräuchte.
Ausgebildet, ja.
Oder sie sind örtlich nicht in dem Bereich, wo man sie bräuchte.
Blicken wir ein bisschen weiter in die Philippinen, weil da habe ich gelesen, gibt es von der Wirtschaftskammer Österreich, der Stadt Wien, schon ein Abkommen mit den Philippinen, auch mit der philippinischen Regierung, dass philippinische Pflegefachkräfte nach Österreich kommen sollen.
Aber wir waren eben mehrmals jetzt schon vor Ort auf den Philippinen und das ist ein Land, was sehr viel Potenzial hat. Also die haben durchgehend eine sehr hohe Ausbildung. Also gerade Pflegebereich ist, glaube ich, das bekannteste auf den Philippinen. Aber wir haben gemerkt, auch gerade im technischen Bereich, Tourismus, Dienstleistungen, haben die ganz, ganz tolle Ausbildungen. Und gleichzeitig ist es ein Land, was eine Überbevölkerung hat. Also die haben dieses demografische Problem, zu wenig Kinder haben sie nicht. Und aber dort gibt es zu wenige Jobs für diese große Bevölkerung. Das heißt, der Staat schaut aktiv, dass er ausbildet und auch Möglichkeiten schafft, dass die Leute dann im Ausland Geld verdienen. Das ist dort ein eigenes System. Es gibt ein Ministerium dort, das ist nur auf Auswanderung fokussiert, mit einem eigenen Agentur dann dran, die sehr stark auch auf Wellbeing, also auf das Wohlbefinden der Auswanderer schaut. Das ist ihnen sehr wichtig. Und das ist ein eigener Wirtschaftszweig auf den Philippinen. Also die leben, ich glaube, rund 10% des BIP basiert auf diesen Remittances, also auf diesen Rücküberweisungen von den Ausgewanderten, die das dann investieren auf den Philippinen. Das heißt, die leben davon, die brauchen das. Und sie haben ein sehr starkes Interesse, mit Österreich zu kooperieren. Also wir sind nicht so der kleine Zwerg, man kennt Österreich dort.
Was gibt es da für Gründe?
Wir sind Sound of Music.
Oh!
Wir sind Sound of Music, aber in einem positiven Sinne, weil sie kennen Österreich und sie schwärmen von Österreich. Also wenn du sagst, du kommst von Österreich, gehen die Augen auf, es glitzert. Jeder möchte dort einmal hin. Und wenn man ihnen dann aber auch erzählt über unsere Lebensqualität, die wir hier haben, über fließendes Trinkwasser, über das Bildungssystem, was gratis ist, sie können, wie gesagt, mit der Rot-Weiß-Rot-Karte kommen, sie können die Familie mitnehmen, 14 Gehälter, 5 Urlaubswochen, das sind sie total begeistert, weil sie natürlich sehr stark auch in den arabischen Ländern ausgewandert sind. Ja. Dort sind die Arbeitsbedingungen nicht immer sehr rosig. Das heißt, da hat auch der philippinische Staat jetzt sehr das Interesse, dass eben auch die Fachkräfte nach Österreich kommen. Und auf das wollen wir eben jetzt als Wirtschaftskammer auch gemeinsam mit dem Arbeitsministerium wirklich sehr stark draufsetzen, dass man das forciert, dass man da die Kooperationen stärkt, dass man den Arbeitsstandard Österreich dort stärker bewirbt, dass man Karrieremessen vor Ort macht und auch Personalvermittler zusammenbringt, damit die dann eben die entsprechenden Fachkräfte finden.
Wir haben ja als Unternehmen, weil wir nicht warten konnten, also wir haben nicht nur eine Pflegeschule gegründet, sondern wir haben vor 2 Jahren Kontakt aufgenommen zu einer Agentur, die nicht aus dieser Ecke des Erdballs Arbeitskräfte oder Menschen und deren Emigration aus ihrem Heimatland fördert und auch bewerkstelligt und begleitet, aufgenommen. Und dieses Land, wo wir bereits am 1. Juli, ist es soweit, heuer, Menschen empfangen werden dürfen. Ich habe jetzt nach einem Wort gesucht, ja, weil das ist, wir reden ja nicht von Schreibtruhen, die von A nach B verfrachtet werden, sondern wir reden hier von Menschen, die einen neuen Lebensmittelpunkt in einem anderen Land starten oder aufbauen, ist Kolumbien. Ja. Und da ist genau dasselbe. Wir haben uns dieselben Fragen gestellt, die du gerade adressiert hast. Wie geht es den Menschen, wenn sie kommen? Wo werden sie wohnen? Wie werden sie die Rot-Weiß-Rot-Karte bekommen? Wie werden ihre Berufs-, im Heimatland der erworbenen Qualifikationen hier anerkannt werden? Wie lange wird das dauern? Wie sind die Deutschkurse? Das ist jetzt so, sie lernen ein Jahr lang am Goethe-Institut in Bogota Deutsch. Und es wird von uns finanziert. Ja, also wir haben hier quasi eine ganze Klasse, eine Deutschklasse finanziert und ihnen diese deutsche Ausbildung finanziert. Und da gibt es dann Unternehmenspräsentationen, die werden dann in Kolumbien gemacht. Dann stellen sich die Unternehmen dort vor und die Menschen, also das ist alles eine Schiene, die steht schon, die suchen sich dann das Unternehmen aus und sagen, aha, die bis hin zu den Standort, ich möchte nach Salzburg, ich möchte nach Güssing bei der ÖAB oder ich möchte nach Wien. Also das läuft alles schon. Wir haben auch jetzt schon Bewerbungsgespräche mit denen. Und die zoomen mit unserem Personalchef und mit unserer Bereichsleitung und stellen sich vor. Und ich glaube, wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass Menschen anderer Kontinente, anderer Länder zu uns kommen. Und wir dürfen hier umdenken und das als Bereicherung empfinden. Und wir dürfen dankbar dafür sein.
Also eine Anstrengung sind die internationalen Kooperationen natürlich und Abkommen. Gibt es noch weitere Lösungsansätze oder Maßnahmen, von denen du erzählen möchtest?
Ja, ich meine, ich glaube, in der Runde ist eh bekannt, auch Frauen, ganz ein wichtiger Punkt in Österreich. Wir haben noch immer eine der höchsten Teilzeitquoten in Österreich. Das ist einfach zum Teil natürlich gewünscht so, was natürlich vollkommen okay ist. Bin selber Teilzeitkraft. Aber andererseits ist es halt schade, wenn du gut ausgebildete Frauen hast, die auch Kinder haben und die mehr arbeiten wollen, aber nicht können, weil es halt die Kinderbetreuungsplätze nicht gibt. Also da muss man halt wirklich auch unterscheiden, wer will nicht. Und da gilt es einfach auch noch, die Aufgaben zu erfüllen, da als Staat Kinderbetreuungsplätze anzubieten, damit einfach diese Wahlfreiheit vorhanden ist. Und dann jede Familie für sich entscheiden kann, wie sie ihr Familienkonzept aufsetzen wollen. Aber es darf kein Hindernisgrund sein, dass ich einfach nur die Betreuung bis 12 habe oder wenn wie viel zum Teil Kindergärten, die den ganzen Sommer schließen. Also das darf einfach nicht mehr sein.
Was ich mich da schon manchmal frage, obwohl ich dir dazu stimme, dass auf jeden Fall die Wahlfreiheit, die sollten wir als Frauen auf jeden Fall haben können. Andererseits, wenn die Teilzeitquote doch vor allem bei Müttern ist sie sehr hoch, müssen wir dann nicht trotzdem langsam umdenken, ob es jetzt 35 Stunden oder irgendwann vielleicht 32 Stunden das neue Vollzeit wird. Ich kann es jetzt auch nur aus meiner Sicht als Mutter auch sagen, ich kann mir nicht vorstellen, 38,5 Stunden zu arbeiten, muss aber auch dazu sagen, dass mein Mann das auch nicht macht, einfach weil wir genug Zeit auch mit unseren Kindern verbringen wollen. Aber wir nehmen natürlich in Kauf, dass wir dadurch auch weniger Einkommen haben. Aber warum eigentlich?
Ich meine, da vielleicht nur ein Fun Fact vorab, weil ich mir die Zahlen gerade angeschaut habe. Das Witzige ist, die Teilzeitquote von Männern ohne Kinder ist höher als von Männern mit Kindern.
Das ist jetzt wirklich ein Fun Fact.
Ich habe mir das nämlich gerade heute angeschaut. Ich glaube, Männer ohne Kinder liegt bei 13%, Männer mit Kindern bei, nicht festnageln, 7 oder 8% herum.
Okay. Das ist aber ein Riesenunterschied.
Ist ein Riesenunterschied, ja, und das sieht man auch ein bisschen, ich meine, Aufteilung ist sehr, sehr stark durch unsere Gesellschaft geprägt, auch, und das möchte ich auch dazu sagen, auch, ich meine, bei mir persönlich war es ein Wunsch von mir, mein Mann ist Spanier, in Spanien gehen die Frauen so und so recht schnell wieder zurück in den Job, ich wollte zu Hause sein, also ich wollte 1,5 Jahre mindestens bei meinem Kind sein. Also es ist nicht nur von der Gesellschaft vorgegeben, sondern auch vielleicht der persönliche Wunsch. Ihr habt ja auch als Motto dieses gemeinsam Zukunft gestalten. Wir leben ja als Gesellschaft nur, indem alle ihren Beitrag leisten.
Ja.
Und die Älteren, die schon in Pension sind, haben ihren Beitrag geleistet und können sich jetzt auch zurücklehnen, haben das Sozialsystem, das wird finanziert. Aber gleichzeitig ist es halt eine Art Generationenvertrag. Also auch die jetzt arbeiten, bauen das ja nicht nur für sich selbst auf, sondern für die nachkommende Generation.
Ja.
Und dieser Generationenvertrag funktioniert halt nur, wenn jeder seinen Beitrag leistet und wenn das aus den Fugen gerät, weil natürlich jetzt die Älteren mehr werden und die Jüngeren weniger und dann leisten oder zahlen weniger in das Sozialsystem ein, als die was bekommen, dann funktioniert halt der Staat nicht mehr.
Diskussionen rund um Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich verfolge ich fasziniert, was sich hier tut. Gewerkschaften, Politik, die Schlagabtäusche bei den jährlichen Kollektivvertragsverhandlungen. Also ich wage mich jetzt vor, aber ich bin weder in der Politik noch in einer politisch assoziierten Institution. Also wir sind eine bunte Organisation, deswegen darf ich das. Auch wenn wir unsere Werte haben, denen wir sehr, sehr treu sind. Ich kann mir nicht vorstellen, das ist ein sehr persönliches Statement, dass eine 32-Stunden-Woche als neues Vollzeit den Wohlstand in Österreich erhalten kann. Das glaube ich nicht. Da müssten wir sehr viel bei Institutionen, sehr viel bei Geldern, die für alle möglichen Dinge aufgewendet werden, cutten. Dinge sind dermaßen miteinander vernetzt, die wir da heute besprechen. Ja. Das ist wie ein riesengroßes Mobile. Und wenn du an einer Seite ziehst, dann musst du dir dessen bewusst sein, dass auf der anderen Seite die Dinge in die Höhe schnalzen oder auf die Seite springen. Also 32 kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben jetzt 37, 35 wäre schon in dem jetzigen Arbeitskräftemangel Aua. Das ist dort, wo mein Herz gerne hin möchte, ja, sag ich jetzt auch, weil dann, wir beschäftigen uns im Unternehmen gerade sehr viel mit gesunder Führung und sehr viel mit Balance von Freizeit und Arbeit, weil eben auch Arbeitszeit Lebenszeit ist, von Qualität am Arbeitsplatz, von bewusst werden, wie gehen wir miteinander um, Inner Work als Basis für New Work. Wir beschäftigen uns sehr viel mit Inner Work, damit New Work dann gelingen darf. Machen sehr, sehr viel Teamentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, Organisationsentwicklung jetzt gerade seit einem Jahr. Also ja, 35 kann ich mir gut vorstellen, 32 gerade für unrealistisch bis hin zu absurd. Aber das ist meine persönliche Meinung.
Ich meine, die Realität ist, wenn man sich wirklich die geleistete Arbeitszeit in Österreich anschaut, vor allem aufgrund der hohen Teilzeitquoten, liegen wir durchschnittlich so und so schon bei, ich glaube, 29,2 Stunden pro Woche. Ja. Mhm. Natürlich nicht über vollen Lohnausgleich, sondern Teilzeit natürlich oder reduziert oder phasenweise reduziert.
Und komme ich immer wieder zur Zuwanderung, Julia.
Ja. Ja. Egal, wie man es dreht und wendet.
Ja, ich glaube, ich rede sehr viel, weil es natürlich eines meiner Kernthemen ist, Zuwanderung, aber wir diskutieren sehr viel auch mit der Arbeitnehmerseite und es geht dann ein bisschen unter, weil es immer dann ist, machen wir das oder das, entweder oder. Alles. Also es geht um vielleicht Überstunden besser finanziell darzustellen. Die Lohnnebenkosten sind in Österreich enorm hoch.
Die gehörten gesenkt, wenn ich das mal so sagen darf. Ich weiß nicht, ob du das wieder drin lässt im Podcast. da spricht jetzt wieder das Unternehmerherz. Ja,
ja, aber das vergisst man oft. Ich meine, eine Person, die 3.000 Euro brutto verdient, kostet den Arbeitgeber nochmal um ca. 30-33% mehr. Also das ist das, was wir alle netto, wir sind ja alle irgendwie angestellt, am Lohnzettel haben, ist halt nur der Bruchteil von dem, was das eigentlich kostet.
Und mir gefällt doch gut, Julia, was du gerade gesagt hast, der Zugang unterschiedliche Bausteine, die gemeinsam zusammengesetzt werden aus unterschiedlichen Richtungen, natürlich auch unterschiedlich politischen Richtungen, aber auch quer durch die Gesellschaft. Also es gibt, glaube ich, jetzt auch nicht die eine Lösung oder die eine Maßnahme. Es sollte aus meiner Sicht kein Entweder-Oder sein und das eine schließt das andere nicht aus. Und ich glaube auch, dass eine 32-Stunden-Woche nicht so schnell auf uns zukommen wird, aber vielleicht reduzieren wir mal um eine Stunde und kommen ja so wieder einen Schritt näher, um wirklich unsere Fachkräfte zu sichern. Was ich jetzt noch vor der abschließenden Frage, Julia, worauf ich noch zu sprechen kommen möchte, weil ich es auch angekündigt habe, das Programm Mentoring für MigrantInnen.
Stimmt.
Ja, es ist auch immer gut, finde ich, für unsere HörerInnen auch so ganz praktische Beispiele zu haben, aus der Praxis eben ein Gefühl dafür zu haben, was doch getan wird.
Ja, du hast es schon schön angekündigt, das ist eigentlich ein Herzensprogramm von mir auch. Das hat meine Vorgängerin gegründet, 2008 schon gibt es das. Das machen wir als Wirtschaftskammer Österreich gemeinsam mit dem AMS und dem Österreichischen Integrationsfonds. Ein Grundding ist ein Mentoring-Programm mit dem Fokus auf Menschen mit Migrationshintergrund, die schon in Österreich sind, muss man sagen, und die auch einen Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Also das können natürlich EU-Bürger, Drittstaatsangehörige oder auch Flüchtlinge, Anerkannte sein, denen wir einen Mentor, eine Mentorin aus der Wirtschaft an die Hand geben, die sie unterstützt bei der Arbeitsmarktintegration. Und da geht es sehr stark um Hilfe zur Selbsthilfe. Also da geht es nicht darum, dass jetzt der Mentor, die Mentorin einen Job dem sucht, sondern dieses informelle Wissen über den österreichischen Arbeitsmarkt weitergibt, dass sie die Person motiviert, vielleicht Weiterbildungsmöglichkeiten aufzeigt, sagt vielleicht, wo gibt's Netzwerke, gerade gibt's ja oft so Alumni-Clubs oder branchenspezifische Netzwerke, wo man vielleicht Kontakte knüpfen kann, hin und wieder vielleicht eben auch den Lebenslauf natürlich durchgeht, mit einem Bewerbungsgespräch erübt und so eigentlich das Handwerk mit, also gemeinsam an einem Handwerk bastelt, dass diese Person dann einfach besser am Arbeitsmarkt reüssieren kann. Geht sehr stark natürlich darum, einerseits natürlich, dass die Leute dann auch einen Job finden. Es geht auch sehr stark dass die Qualifikationen, die sie überhaupt mitbringen, wirklich bestmöglich, dass sie die bestmöglich einsetzen können. Weil ja, wie wir wissen, sehr oft, wenn Leute zuwandern, oft unter ihren Qualifikationen beschäftigt werden, weil sie halt einfach mal auf die Schnelle irgendeinen Job suchen und auch noch nicht nachweisen können, dass sie in Österreich gearbeitet haben. Und darum ist es auch für mich so wichtig, gleichzeitiges Ziel ist bei uns nämlich auch dieser Gedanke, Vielfältigkeit in Österreich in den Unternehmen zu platzieren. Wir sehen das sehr stark als Chance für die Wirtschaft. Wir sind ja sehr stark exportorientiert. Das heißt, wenn eine Person aus Serbien, Philippinen, wo auch immer, Kolumbien in einem Betrieb ist, wo der Betrieb selbst exportiert und vielleicht sogar in diese Länder exportiert, dann ist das ein Riesenmehrwert, wenn die Person dann dieses Wissen mitbringt. Und gleichzeitig ermöglicht es auch im Betrieb einfach Vielfalt zu leben. Und wir wissen ja alle, ich glaube, in dem Bereich, dass das Vielfalt einfach große Chancen bietet und sehr viel Nutzen auch für einen Betrieb von mehr Innovation, bessere Lösungsorientiertheit. Man muss es natürlich gut steuern, also es ist nicht von selbst alles. Und das Programm darf ich halt leiten, auch operativ natürlich mit sehr starker Unterstützung von Kolleginnen. Und das macht einfach Spaß. Es ist einfach so schön, weil ich bin halt natürlich, meine Arbeit ist sehr, sehr datenbezogen und sehr viel natürlich interessenspolitisch. Und das ist ein Projekt, das holt mich immer wieder aus dem Arbeitsalltag raus, wo ich einfach mit Menschen zu tun habe. Und das Schöne ist, wir starten jetzt in einer Woche wieder mit einem Durchgang in Wien, Niederösterreich mit 100 Paaren, also 200 Personen.
Wow.
Und das Allerschönste ist dann einfach am Anfang dieses nervöse Kitzeln zu sehen, wer wird mein Gegenüber, mit wem werde ich zusammengesteckt.
Also das wissen sie gar nicht vorher.
Genau, das wissen sie nicht vorher. Und dann eben dieses Schöne nach 6 Monaten, der Durchgang läuft bei uns 6 Monate, dann nachher zu sehen, wie diese Leute dann zufrieden und glücklich und mit mehr Selbstbewusstsein dann in diese Abschlussveranstaltung hineinkommen und dann berichten, was sie alles geschaffen haben gemeinsam. Und da ist nicht immer jetzt unbedingt, dass ein Job draus gekommen ist, oder dann sagt der Person, ich habe mehr Selbstbewusstsein gefasst, ich weiß genau jetzt meine nächsten Karriereschritte, manche haben ein Praktikum gefunden, manche einen Job, und das ist einfach so, so schön und so bereichernd, das anzusehen.
Du hast von deinem Herzensprojekt gesprochen, ja. Und die HörerInnen sehen es nicht, aber vielleicht hören sie das Funkeln in deinen Augen wenn du davon sprichst. Es startet ja jetzt schon bald der neue Durchgang, also genau. Schätze ich, sind da schon die MentorInnen festgelegt, aber wie könnte ich dazu kommen?
Jederzeit. Na, aber auch für alle, die Interesse haben, wir starten immer einmal im Jahr, das ist immer im Jänner, das heißt, wir haben immer im Herbst Bewerbungszeit. Das heißt, da einfach melden, mentoring@wko.at, einfache E-Mail schreiben und wir kontaktieren dann zur gegebenen Zeit. Es muss nicht nur Führungskräfte innen sein, die sich da bewerben, sondern jeder, der einfach glaubt, er kann Wissen weitergeben und mag sich da engagieren.
Und sucht ihr Mentorinnen?
Wir, also jetzt nicht, aber wir suchen immer. Also wir freuen uns immer wieder. Sehr gut. Und in der Hinsicht auch ein großes Danke an, ich meine, jeder, der es vielleicht hört, an die Mentorinnen da draußen, weil das Programm lebt nur durch dieses Engagement. Ja. Die machen das alles ehrenamtlich on top zu Beruf, Familie, was auch immer. Also das ist wirklich unsere Basis, sind die Mentorinnen, die das da wirklich dann zum Leben erfüllen.
Link werde ich auf jeden Fall in die Shownotes geben, also vielleicht der oder die andere, die sich da angesprochen fühlt, auch tatsächlich teilzunehmen als Mentorin oder Mentor.
Würde uns freuen, ja.
Wenn du an unser Motto denkst, Julia, gemeinsam Zukunft gestalten, mit welchen Gedanken, mit welchen Inputs möchtest du dich da von unseren HörerInnen da auch verabschieden? Was kann jeder Einzelne tun, vielleicht doch am eigenen Mindset, um ja diesem Fachkräftemangel zu begegnen?
Das ist natürlich jetzt sehr philosophisch und schwer. Ich habe schmunzeln müssen, weil unser Motto beim Mentoring ist, gemeinsam Perspektiven schaffen. Also sehr, sehr ähnlich. Ich meine, wir haben so viele Punkte heute angesprochen. Ich meine, es geht ja bei uns, wir sind eine Gesellschaft und jeder möchte eine gute Zukunft haben. Und das geht nur mit einem Miteinander. Das heißt, wenn wir alle natürlich unser Bestes geben, es ist genauso bei Umweltthemen wie auch Arbeitsthemen, Sozialstaat, wenn wir jeder einfach mit Freude unserem Gegenüber begegnen und auf Augenhöhe und einfach jeden Tag versuchen, unser Bestes zu geben und nicht nur an uns zu denken, ich glaube, dann können wir einfach als Staat und als Menschen wachsen. Das ist jetzt sehr philosophisch. Aber es ist, wir können es nur gemeinsam schaffen. Es geht nicht alleine. Und da ist halt auch das Schöne, dass wir eigentlich auch immer aufeinander vertrauen können. Sei es jetzt durch soziale Absicherung auch. Und da müssen wir halt wirklich schauen, dass wir dieses Sicherheitsnetz, was wir gespannt haben in Österreich, dass wir das auch nicht verlieren. Weil das hat einen großen Mehrwert. Das hat nicht jeder Staat so. Und ich glaube, an dem müssen wir auch gemeinsam weiterbauen.
Mit diesen Gedanken sage ich danke für deine Expertise und auch für diese schöne philosophische Antwort noch
am Ende. Schön, danke auch.
Ich hoffe, ihr konntet euch neue Denkanstöße oder Ideen aus dem heutigen Gespräch mitnehmen. Wenn ihr euch für das Programm Mentoring für MigrantInnen interessiert oder vielleicht auch für unsere Pflegeschule, dann schreibt uns gerne. Alle Infos dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Danke fürs Dabeisein, alles Liebe und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, gemeinsam Zukunft gestalten.